Jetzt habe ich mich doch entschlossen, in diesem Rahmen etwas zu sagen zu der Frage, die eingegangen ist: Form ist Lehre, Lehre ist Form. Jeden Morgen erkennt hier 60, gut 60 Stimmig. Shiki soku se ku, ku soku se shiki. Kernbereich aus dem Herzsutra. Einem der, wenn nicht dem wichtigsten Text in der Chan-Tradition, China, Zen-Tradition, Japan. Der für uns recht schwer verständlich ist, weil er von einem Erleuchteten aus seiner Sicht so formuliert worden ist. Und wir versuchen da mit dem Intellekt, mit unserer analytischen Verstandesebene zu begreifen, um was es da geht. Und deswegen klingt es erstmal ganz eigenartig. Form ist Lehre. Lehre ist Form. Was soll das heißen? Diese Kernaussage. Auf was ich hinweisen möchte, ist, wenn hier von der Form, die leer ist, gesprochen wird, dass alle Formen, die wir wahrnehmen, insofern leer sind, weil sie nicht beständig sind, weil sie entstehen und vergehen, weil wir sie nicht festhalten können, so wie unser Leben wird und wieder vergeht. Alles hat in der Form Anfang und Ende und ist insofern leer, hat keine wirkliche, meint dauerhafte und damit wahre Existenz. Die es aber gibt, die, wenn wir so wollen, in einer gewissen Weise die Leere ist, die wieder Formen hervorbringt, so wie aus der Stille alles hervorgeht und alles in die Stille wieder zurückkehrt. Um es einigermaßen verstehen zu können, dass es plausibel wird, muss man das versuchen, mit Bildern zu erfassen. Ein Bild, was wir hier im Chorgesang des Zen Masters Haku in jedem Tag rezitieren, ist das Bild, dass alle Wesen dieser Welt Buddha-Natur in sich haben. So wie Wasser Eis ist und wie es kein Eis gibt ohne Wasser, so gibt es ohne Buddha nicht einen Menschen. Da wird auf diese Metapher zugegriffen, dass es H2O in verschiedenen Aggregatzuständen gibt. Dass alles aus diesem Wässrigen existiert. Nur es gibt die Form des im Gewohnheitsmuster erstarrten Menschen, der dadurch, dass er in einer gewissen Kultur geboren ist, mit den Denkmustern seiner Familie aufgewachsen ist, dadurch, dass er astrologisch in einer gewissen Weise eine bestimmte Struktur hat, aus dem großen Milieu, nicht aus dem kleinen familiären Milieu, sondern aus dem kosmischen Milieu, in das er hineingeboren wurde. Und all dieses sind Dinge, die ihn erstarrt sein lassen, die ihn daran hindern, oft genug vorbehaltlos, offen, weit auf eine Situation einzugehen. Weil er die Situation nur aus bestimmten Mustern heraus begreift und wieder Vorstellungen hat, wie es sein sollte, aus seiner Gewohnheit heraus oder wie auch immer. Er kann sich nicht einfach einlassen auf das, was auf ihn zukommt. Er ist Eis. Erst wenn dieses Eis schmilzt nach und nach, durch Meditationstraining beispielsweise, und er ins Fließen kommt, wird er mehr und mehr in der Lage sein, situationsadäquat zu reagieren, und das bedeutet immer vorbehaltlos, offen, nicht irgendetwas erwartend, von der Situation, die einzigartig auf uns zukommt, nie mehr wieder so in dieser Form auf uns zukommen wird, weshalb sie auch eine einzigartige Reaktion erwartet, nicht eine, die in 99 von 100 Fällen schon mal gut war. Deswegen wäre es wichtig, immer einen leeren Geist zu haben, denn nur ein leerer Geist, frei von jeder Vorstellung, kann auf die Wirklichkeit so reagieren, wie die Einzigartigkeit dieses Moments in dieser Wirklichkeit es nötig macht. Auch nicht gute Gewohnheitsmuster sind dazu in der Lage. Es ist ein bisschen so wie das Zentrum des Zyklons und außen herum wirbelt die Welt. Und je mehr wir in unsere Mitte eintauchen, desto mehr nehmen wir Kontakt auf mit diesem Zentrum, das nicht ein Vakuum ist, aus dem alles geboren wird hinaus, wie in Spiralnebeln in Galaxien, wie in Ammonshörnern, als den ersten spiraligen Formen des lebendigen Lebens auf dieser Welt. Nur draußen ist es ein ständiges Werden und Vergehen am Rande des Zyklons. Und drinnen ist die Stille, die all dies gebiert, die Leere, aus der diese Formen entstehen. Leere ist Form, gebiert Form. Immer wieder neu, ewig neu. Immer wieder sich verändernd an der Peripherie draußen. Wo Meditation uns hinführen will, ist, ins Zentrum des Zyklons zu kommen, uns zu versenken in diese Mitte. Deswegen heißt sie auch Versenkung. Damit wir nicht wie Korken draußen im Ozean der Gischt der hohen Wellen auf und ab tanzen müssen, in der Welt der Leidenschaften, sondern 5 Meter unter der Meeresoberfläche, vielleicht noch durch starke Dünung aus der Mitte gerissen werden, 20, 30 Meter, 50 Meter unter der Wasseroberfläche. Wahrnehmen, draußen ist Werden und Vergehen da. Draußen geht es auf und ab in dieser Welt. Drinnen aber ist Stille. Es gibt diese ewige Dimension in jedem Menschen. Diese Dimension, die nicht wird und vergeht, die nicht geboren wird und nicht stirbt, die immer ist, die auch nach seiner Existenz immer sein wird. Daher ist es natürlich auch so, dass je mehr wir Kontakt mit dieser inneren Dimension aufnehmen dürfen, dass wir dadurch immer mehr die Angst auch vor dem Vergehen, was es ja in dieser Dimension nicht gibt, verlieren. Die Angst vor dem Tod beispielsweise, aus der ja alle anderen unsere Lebensängste entspringen. Das ist der Grund, warum Reanimierte danach, jedenfalls in den Jahren unmittelbar nach dieser Erfahrung, sagen, das Leben läuft ganz anders jetzt. Ich habe einmal dem Tod ins Auge geschaut. Ich habe einmal vielleicht kurz Kontakt aufgenommen mit diesem Ewig. Und ich habe jetzt nicht mehr so Angst davor. Auch wenn ich wieder durch Herzmassage zurückgeholt worden bin. In meinem Körper, der dem Werden und Vergehen ausgesetzt ist. Meinen Gefühlen, die dem Werden und Vergehen ausgesetzt sind. All diesem Kommen und Gehen, diesem Auf und Ab, diesem Glück- und Trauerspiel, was an der Peripherie draußen stattfindet. Viel mehr gibt es dazu gar nicht mehr zu sagen. Es ist immer wieder unsere Aufgabe, uns auf den Weg zu machen, das aus dem Gesagten ins Erlebte zu übertragen. Denn das können schöne philosophische Gedanken sein. Ich werde es übrigens mal eben philosophisch sehr viel differenzierter, als ich das jetzt in Bildern dargestellt habe, nachlesen möchte. Ich kann im Internet einfach Herzsutra angehen. Dann kommt unter der ersten oder einer der ersten Stellen ein sehr differenzierter Vortrag von Silvia Wetzel, einer sehr gelehrten Buddhistin, dazu, die auch viel Erfahrung jetzt einfach in dem hat. Und man merkt aus den Worten, wieder mal einer, der nicht aus 10 Büchern ein Elftes geschrieben hat und jetzt das alles schön klingt, aber nicht so die Substanz der Wahrheit, dessen, was für ihn wahr, eigenes Erleben darin steckt, sondern jemand, der es schon auch wiedergibt aus dem Erfüllten, Erlebten, Wahrgenommenen. Und so weit sind wir ja damit entfernt, hier auch wenn wir mit unseren peripheren Dingen zu kämpfen haben, jeden Tag wieder aufs Neue, jeden Tag wieder aufs Neue. 60 wackere Frauen und Männer, die hier antreten und sich hinsetzen und sagen, ich will es probieren, obwohl es in meinem Körper auf und ab geht, mit Knieschmerzen, mit Rückenschmerzen, mit allem Möglichen. Obwohl die Dünung meiner Seele wahrnehmbar ist, draußen an der Peripherie. Aber vielleicht gelingt mir hier und da mal Versenkung, wird der Atem frei, locker, atmet es mich. Ich bin zwar nicht gar nicht mehr der atmet, es atmet mich. Es kommt und geht und es wird ruhiger und der Atem wird vielleicht auch sogar ruhiger. Es treten häufiger mal Momente der Stille auf und dieses Gefühl vermehrt sich. Es fehlt mir jetzt gar nichts. Es könnte eigentlich ewig so sein. Jetzt, hier, in diesem Augenblick. Denn das Zentrum des Zyklons ist immer in diesem einzigartigen Moment, der jetzt da ist. Da gibt es keine Zukunft und da gibt es keine Vergangenheit. Da gibt es nur das, was unmittelbar jetzt völlig entspannt in diesem Moment erlebt wird. Daher natürlich auch nicht die Angst vor Zukunft. Es existiert ja Zukunft nicht, die uns im Kopf immer bedroht. Was wird morgen sein? Auch der Tod, um das nochmal zu illustrieren an diesem dramatischen Beispiel, kann uns ja nur Angst einjagen, wenn er vor uns liegt und wir uns Gedanken darüber machen, was da wohl auf uns zukommt. In dem Augenblick, wo der Atem blubbert, ein letztes Mal und ich ihn wahrnehme, wo er ein letztes Mal vielleicht diese eigenartigen Geräusche macht, die er macht, wenn ein letztes Mal losgelassen wird. In diesem Augenblick ist hier und jetzt. Und auch nicht, wo werde ich da landen? Was wird daraus entstehen? Falle ich da ins Nichts oder geht es weiter? Das sind ja alles philosophische Gedanken unseres Hirns. Das ist ja die Krankheit eines Geistes, der noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Sie können natürlich nirgends anders hinfallen als in Gott. Denn es gibt nichts anderes als Gott. Die Schöpfung ist Gott. Das Nichts ist Gott in gestalteter und in ungestalteter Form. Wohin sollten sie fallen? Als Tropfen, dessen Oberflächenspannung sich auflöst. Als in einem Ozean unendlicher Weite. In das, was ewig ist, unzerstörbar. Zerstört kann werden ihre Hautgrenze. Die fadenscheinige Jeans, die natürlich, wie ich im letzten Vortrag gesagt habe, im 16. Karma so wahrnimmt, weil sein Bewusstsein konzentriert ist, nicht auf die Peripherie der Außenwelt, sondern auf sein Inneres, auf seine Mitte, auf den Augenblick, jetzt in seiner nicht wiederkehrenden Form. Niemals wieder. Zukunft gibt es nicht. Morgen existiert nicht, außer in unseren Gedanken. Morgen ist ein Wort aus 6 toten Buchstaben. Wer mir morgen bringen kann, sagt Krishnamurti in einem seiner berühmten Vorträge, den gebe ich auf der Stelle 5 Millionen. Er braucht keine Sorge haben, dass er ihn auszahlen muss. Er wird es ihm nie bringen können. Es gibt es nicht. Es gibt nur die Einzigartigkeit des Augenblicks, in dem ich lebe. Alles andere sind Wellenbewegungen unseres Geistes. Es gibt eine wunderbare Tai Chi-Übung, Qigong-Übung, die heißt, auf dem langen, schmalen Fischerkahn auf den stillen Morgensee runter. Das ist so eine rudernde Bewegung mit den fließenden Atem zusammen, wo das Naturbild dazu gegeben wird. Die aufgehende Morgensonne löst die letzten Nebelbänke über der Wasseroberfläche auf. Wir rudern ruhig und fließend, so ruhig, dass wir die Wasservögel nicht aufschrecken, an dem der Kahn am Schilfgürtel entlang gleitet. Da mag die rohe Domme still drin sitzen, die Bachstelze wecken, vereinzelt eine Wildente auffliegen. Vor uns liegt die Weite des spiegelglatt daliegenden Sees. Und in der bildhaften, dem bildhaften asiatischen Denken wird dann dazu gesagt, ein einziger Stein in diese Wasseroberfläche geworfen, irritiert sie so, dass sie nicht mehr in der Lage ist, die Wirklichkeit klar wie ein Spiegel abzubilden, sondern nur noch verworren. Ein einziger Gedankenstein in unseren Geist geworfen hat dieselbe Wirkung. Gelingt es uns, den Geist zu leeren, dann entsteht eine Situation, die es uns möglich macht, völlig unvoreingenommen, wie ich am Anfang sagte, auf die Welt einzugehen, spontan, kindlich, offen, nicht durch eine Theorie gefärbt, durch etwas, was es zu erreichen oder zu vermeiden gibt. Dann gibt es nur einen Weg, geradeaus hin, wie Hakuin so schön sagt, keinen zweiten und keinen dritten, keine Verzweiflung zwischen Alternativen, die unser Kopf immer im Kopf hat. Begründet durch die intellektuellsten Geister dieser Welt. Theorie A widerspricht Theorie B. Was mache ich? Es gibt das alles nur im Kopf. Und wenn der Kopf leer wird, dann wählen wir das Denken des Nichtdenkens und nehmen an die Gestalt des Gestaltlosen. Denn nur wenn ich selbst gestaltlos bin, kann ich mich reibungslos und richtig einer Situation anpassen, dieser einzigartigen Situation, die jetzt auf mich zukommt. Sie spontan beantwortend. So ein bisschen wie der Franzose, wenn er den Rosé getrunken hat. On verra. Man wird sehen. Offen, leer. Kein Tagesprogramm, keine To-Do-List. On verra. Oder Beckenbauer, schauen wir mal. Wenn wir dieses Schauen wir mal üben würden, immer offen, ich weiß nicht, wird trainiert. Es gibt Zen-Master, die sagen, das Wichtigste zu begreifen ist, du weißt nicht. Und wo wir immer wieder uns üben, darin nicht zu wissen um offen sein zu können für das, was auf uns zukommt. Wenn 999 Mal auf eine bestimmte Situation eine bestimmte Antwort richtig war und ich raste auf diese Situation ein, dann testet mich das Leben, da kann ich sicher sein, im 100. Mal mit der Ausnahme von der Regel. Und dann müsste ich in der Lage sein, offen und weit und vorbehaltfrei mich einzulassen auf die Situation. Deswegen ist natürlich auch Wissen so gefährlich für uns, weil wir irgendwann mal glauben, wir wüssten. Und dieses sokratische Ich weiß, dass ich nichts weiß, ist nicht Fishing for Compliments, sondern das ist Ausdruck der Weisheit. Menschen, die weise sind, wissen nicht und haben diesen Charme des Verschämten gegenüber der Schöpfung. Und Menschen, die dezidiert wissen, sind ganz gefährlich. Machen uns einen großen Bogen um Menschen, die ganz dezidiert wissen. Und vertrauen sie ihrer Seele, die oft nicht weiß und die so viel näher an der Wahrheit ist als unser Intellekt, unser Gefühl. Einfach weil es evolutionsbiologisch viel länger da war, viel länger trainieren konnte. Unsere Großhirnrinde ist relativ spät dazu gekommen. Aber die mantelt sich jetzt auf, wird man bei uns sagen. Die mischt sich in alles ein mit ihrer Schulweisheit. Mit noch abschließend vielleicht diese schöne Anekdote, wo ein Schüler seinen Meister fragt: Meister, ihr sprecht immer vom Weg. Ich sehne mich so danach, den Weg richtig zu lernen. Wie kann ich ihn finden? Sagt der Meister darauf: Wenn du ihn suchst, wirst du ihn nie finden. Wenn du ihn nicht suchst, wirst du ihn auch nie finden. Sei offen und weit wie der Himmel und du bist auf dem Weg. Offen und weit wie der Himmel. Nichts wissen. Schauen wir mal. Und du bist auf dem Weg. Den Menschen gegenüber, das ist so viel praktische, ich muss aufpassen, wenn ich ins Fahrzeug komme, gibt ja so viel praktische Beispiele. Nennen Sie den Menschen, mit denen Sie zusammenleben. Kennen Sie den? Die Frau, neben der Sie jeden Tag nach 38 Jahren aufwachen. Routine, kenne ich schon. Wie schön war die Zeit, als Sie sie noch nicht kannten. Als Sie offen waren, neugierig. Diese mysteriöse Situation noch da war. Ich will herausfinden, wer dieser Mensch ist. Ich will ihm ganz nahe kommen. Immer näher. Ja. Vielleicht auch bei vielen reduziert auf die Körperlichkeit. Ganz nahe. Nahe und auseinander und nahe und auseinander und nahe und auseinander. Und mit der Hoffnung, im Orgasmus erlebe ich eine Einheit, die ich in mir nicht mehr gefunden habe. Sie wissen nicht, wer Ihnen aufwacht, neben Ihnen aufwacht, nach 38 Jahren, nach 50 Jahren, nach Diamantenhochzeit. Wissen Sie es nicht, außer Sie sind sehr bequem geworden. Und es wäre ganz schön, wenn Sie sich darauf einlassen könnten, den Menschen wieder mit ganz neuen Augen zu sehen, mit kindlichen Augen und offenen Augen. Nicht wissen, was heute geschieht zwischen ihnen beiden. Es könnte ja auch auseinandergehen. Keine Lebensversicherung, weil der Ring dran steckt. Sie kann heute einen anderen kennenlernen, der etwas hat, was sie in dem, der in Routine verfallen ist, nicht findet. Und sich verliebt, weil sie das braucht, weil sie das sucht, was der andere ihr geben kann. ich selber offen bin, mich immer neu aufs Leben einlasse, ist die Gefahr, dass ich in Routine erstarre, relativ gering. Mich diesem großen Abenteuerleben aussetze, was in ständiger Veränderung in der Peripherie ist. Nichts ist die Botschaft.